After beating the ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportradio 360, die Sofa Quarterbacks NFL, Woche 6, komplett gespielt. Wir sind ja Dienstag. Also Monday Night wurde gespielt. Ein fantastischer Sieg der Chargers. An diesem Wochenende und viele Spiele gespielt. Wir wollen uns über das, was auf dem Platz und neben dem Platz so geschehen ist, und das tun wir mit wie gewohnt mit unseren zwei Experten, zum einen Jan Weckert von Triple Option. Hallo Jan.
Moin Moin und Derby-Sieger, hey.
Wir wollen uns über echten Sport unterhalten, haben wir gesagt. Und dann ist noch dabei Christian Schimmel von derdraft.de und der Sohn. Hallo Christian.
Hallo ihr beiden. Und in diesem Moment hat Joe Lombardi einen Screenpass nach rechts geworfen, gefangen, hat den Jan Wegwert. Obwohl die beiden Vorblocker Martin und Schimmel die beiden Cornerbacks aus dem Leben geschossen haben, hat Jan Wegwert aufgrund seiner Geschwindigkeit leider nur 3 Yards rausgeholt. So sad.
Das ist nicht fair.
Ich wollte gerade sagen, was ist denn der Shot jetzt?
Das war ein Shot gegen Lombardi, nicht gegen Jan Wegwert.
Da hättest du mir zumindest 7 Yards oder so gönnen können.
Okay, pass auf, wir geben dir 7 Yards, was mehr war als die Chargers Offense bei jedem netten Screen Pass, jetzt bin ich fast geflucht, erreicht hat. Also 7 Yards für Wegwert und das neue First Down.
Oh.
Ja, es war ein Erst Down 5, weil irgendwer ist ins Abseits gesprungen. Ja, Football-Strategie mit Christian Schimmel. Deswegen schätze mich Nicolas Martin seit Jahren als Experte.
Definitiv, ja. Vor allen Dingen das kollektive Luftanhalten, wenn einer ins Abseits springt oder dann bei einem Punt irgendwie ein Ruft oder ja Faustschläge gegen Helme.
Wobei, es ist halt so schlimm, dass, ich meine, vielleicht sind wir auch einfach in der Konstellation schon viel zu lange, aber dass halt, wenn gewisse Strafen auftauchen, ich halt direkt so einer von euch beiden Gesichtern im Kopf hab. Ne? Ich kann es nicht vermeiden. Das ist einfach so.
Du, das mit dem Faustschlag gegen den Helm hat sich mittlerweile in meinem Freundeskreis schon als Nicolas Martin-Play durchgesetzt, obwohl die dich gar nicht groß kennen.
So, das ist der Punkt, wo es mir Angst macht, ganz ehrlich.
Nein, alles für den Fame.
Alles für den Fame. Soll ich jetzt ein Buch schreiben wie andere, ja?
Ja, natürlich.
Warum nicht?
Zu meiner Meinung. Bin mir sicher, dass Jan und ich auch ein sehr wohlwollendes Vorwort schreiben würden.
Zu meiner Meinung über deutschen Football, ja, okay, gut.
Dann, ich würde dich auch noch zu anderen Meinungen befragen, aber.
Ach so, stimmt, seit wann muss man Ahnung haben, um ein Buch zu schreiben? Stimmt, gut, aber lasst uns jetzt mal wieder zurückkehren zum Sportlichen. Ja, es gab ein fantastisches Thursday Night Game, also Amazon, die letzten 2 Wochen werden sich richtig gefreut haben, die dieses Thursday Night Game Paket gekauft haben. Ein souveränes 12-7 von Washington gegen Chicago, rund um das es verschiedene Baustellen gilt, die wir einrichten wollen und um die wir diverse Probleme drumherum leiten wollen. Christian, zum einen der Owner der Washington Commanders, ein Engel auf Erden namens Daniel Snyder, macht wieder Schlagzeilen, und wenn man zumindest nach Al Michaels geht und den Kommentator dieses Spiels, und dem unterstelle ich, irgendwie gut vernetzt zu sein in der NFL, habe ich das Gefühl, man hat langsam in der NFL die Schnauze voll vom Herrn Snyder.
Ja, wo fängt man da jetzt tatsächlich an? Beim Rassismus, beim Sexismus, bei der Tatsache, dass er vermutlich seinen Mitowner noch Geld vorgehalten. Letzteres ist in der NFL vermutlich das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du anderen Leuten Geld aus der Tasche nimmst. Die anderen beiden Sachen sind passieren. Ich hoffe, man hat die Zynik gemerkt. Ich möchte betonen, dass das nicht meine eigene Haltung ist. Aber ich sag mal so, Es gibt durchaus Ligen, und die NBA ist ja da eher in vielen Bereichen ein Vorreiter, die durchaus gezeigt haben, wie man gewissen Ownern, die zugegebenermaßen noch mal ein paar andere Sachen am Kerbholz hatten, Stichwort Phoenix, mal sehr schnell die Tür zeigt. Und dass bei Dan Snyder allein aus moralisch-ethischen Gründen schon seit langem der Fall sein müsste, ist ja keine Frage. Das hat in der NFL nur niemanden in der Hinsicht so stark interessiert. Was lächerlich ist, um mal jetzt einen vorsichtigen Begriff zu nehmen, eigentlich unmöglich. Aber gut. Das Ding ist halt, Nikola, was das für mich halt an, also normalerweise hörst du sowas nie in einem Kommentar. Du, vor allen Dingen nicht, wenn jemand on air ist. Du hörst es, wenn jemand denkt, er ist nicht on air und sagt so einen Satz. Ich glaube nicht, dass Al Michaels so einen Satz sagen würde, wenn er sich nicht sicher ist, dass er damit keine Probleme bekommt, wenn er das raushaut. Das ist der Punkt bei der Geschichte. Wir wissen das, als Kommentator, als Journalist hörst du manchmal viele Sachen und du haust noch natürlich längst nicht alles raus, aus Gründen. Das heißt, Michaels, jetzt könnte man...
Wenn du eine gewisse Journalistenethik hast, ja. Es gibt Kollegen, die hauen alles raus, aber ja.
Genau, aber normalerweise, also du willst ja, dass Leute danach noch mit dir reden. Und wenn Snyder, wenn
Michaels das, diese das Info verstehen hat, die Kollegen nicht, genau. Das verstehen eben diese Kollegen nicht, dass wenn du alles raushaust, irgendwann ist die Quelle heiltrocken.
Du kriegst eine gute Info, aber du kriegst die genau einmal. Und nie wieder. Und das ist halt der Punkt bei den Geschichten. Und also ich bin mir sicher, dass, also der haut sowas nur raus, wenn er weiß, dass ihm nichts passieren kann, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist das, was für mich noch an Stärke gewinnt. Das wäre mein Take zur Situation.
Ja, Jan, man hört jetzt irgendwie, dass er Listen hat erstellen lassen bei seinen Anwälten, um irgendwelchen Dreck zu sammeln über Roger Goodell und ein paar andere. Das kann denen ja eigentlich, also ich glaube, Jerry Jones war auch noch dabei, kann denen ja eigentlich nicht gefallen.
Nee, ganz sicher nicht. Also dass Anwälte, dass er irgendwie auch Privatdetektive beauftragt haben soll, dass die irgendwelche Leichen im Keller der jeweiligen Kontrahenten finden oder denjenigen, die er als Kontrahenten wahrnimmt. Das ist natürlich das, Christian hat es ja gerade schon gesagt, das ist das, wo natürlich die Owner hellhörig werden, wenn da einer sich gegen die anderen stellt, wenn er versucht, irgendwie eben diese schmutzige Wäsche rauszukramen. Das ist natürlich viel schlimmer, als wenn er vorher schon, ich meine, das mit dem irgendwie Belästigen und Bedrohen von irgendwelchen Zeugen oder Zeuginnen ist ja jetzt nichts ganz Neues bei Dan Snyder und im, sagen wir mal, in der Franchise der Washington Commanders. Er hat jetzt ja damit gedroht, dass er das alles an die Öffentlichkeit bringt und ich meine, von mir aus, also ich glaube ja auch nicht, dass er der Einzige ist, der da irgendwie Dreck am Stecken hat. Er ist nur einfach der Sichtbarste und vielleicht auch derjenige, der sich am wenigsten geschert hat, dass das irgendwie an die Öffentlichkeit kommt, weil es ihm egal ist, weil er reich ist und sich um sowas nicht kümmern muss, denkt er. Ich hätte auch kein Problem damit, dass auch der Quelle Dan Snyder und dass aus der irgendwelche Dinge herauskommen, dann noch die anderen Owner ebenfalls belasten, weil ich glaube, dass da relativ viele Menschen unter diesen 31 vielleicht nicht unbedingt die angenehmsten Zeitgenossen sind. Das kann ich mir schon vorstellen. Das macht es natürlich schwierig für die anderen, wenn die jetzt nicht wissen, was könnte Snyder alles parat haben, weil wie gesagt, ich gehe davon aus, dass da einiges im Argen liegt. Frage ist natürlich, ob er das dann wirklich einsetzt. Vielleicht erst, wenn ihm der Arsch noch ein bisschen mehr auf Grundeis geht. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Letztlich denke ich, ist es irgendwie zumindest mittelfristig eine Frage der Zeit, bis die Commanders veräußert werden. Denn wenn man sich eben diese mächtigen Feinde geschaffen hat, ne? Denn Snyder hat vorher auch Feinde gehabt, aber die waren halt nicht mächtig. Jetzt hat er mächtige Feinde. Dann wird es wahrscheinlich nicht mehr so lange dauern. Die werden sich irgendwie einigen. Irgendwie wird dann doch nichts ans Tageslicht kommen. Ich würde es mir, wie gesagt, anders wünschen. Und dann wird der ganze Laden so weiterlaufen wie bisher. Leider.
Okay, das ist die eine Baustelle bei den Commanders. Die andere Baustelle befindet sich auf der Position des Quarterbacks. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Jan, dass ja tatsächlich Carson Wentz, wenn er mehr als 70% der Snaps spielen würde, dann ein Zweitrunder statt ein Drittrunder kosten würde. Nun ist er am Finger verletzt, hat sich den Ringfinger gebrochen an der Wurfhand. Tyler Heinicke ist jetzt der Starter für die nächsten Wochen. Und damit hat sich ja für die Commanders quasi ein Problem jetzt ein bisschen, also jetzt kann man es elegant lösen, Wentz ist ein paar Wochen raus, vielleicht benchst du ihn noch Woche 18, aber wenn die so in die Binsen geht, ja, dann Läuft das ja. Halt so. Und wir haben wieder halt die Tyler Heinicke Commanders. Wir können es kaum erwarten. Und dann schauen wir wahrscheinlich, wann Sam Howell kommt, weil im Augenblick irgendwie ja sämtliche junge Quarterbacks doch aufs Feld kommen.
Ja, Howell war ja nun derjenige, der als letztes von all denen gedraftet wurde. Er hat natürlich den weitesten Weg jetzt vor sich gehabt, einfach weil er sich an zwei Spielern vorbeimogeln muss, die beide jetzt vielleicht nicht unbedingt überragend sind, aber bei Howell hatten auch die Commanders ja schon bemerkt, dass er vielleicht noch ein bisschen länger braucht. Ob sich das dann so bewahrheitet oder nicht, das wird man sehen. Ja, Wentz draußen, kann ja auch sein, dass man ihn, nachdem die OP dann gut verläuft und er so geheilt ist, dass man ihn da vielleicht noch eine Woche länger schont oder so. Ich denke, die werden es hinkriegen, dass sie eben nicht den Zweitrunden dahergeben müssen. War natürlich auch vorher jetzt kein berühmtes Spiel erneut. Unter 100 Yards und sie haben gewonnen. Also unter 100 Yards Passing, nicht die ganze Offense, das sollte man vielleicht dazu sagen, aber
es fühlte sich aber so an.
Es fühlte sich so an, eindeutig. Ja, war ein harziges Spiel. Ich kann hier nur wieder den Kollegen Schimmel zitieren. Mir fällt dieses Wort immer häufiger in letzter Zeit ein, bei NFL-Spielen insbesondere.
Spricht das jetzt für Christian oder gegen die NFL?
Beides, würde ich sagen. Ja, war ein Spiel, das man, glaube ich, schnell vergessen wird. Die Commanders gewinnen gegen die Bears aufgrund eines Muffed Punts, wenn man so will. Das war es eigentlich, ne? Also das Ding, was Velus Jones da fallen lässt. Und daraus entsteht dann der sehr kurze Touchdown Drive. Und Chicago hat ja noch eine Antwort gehabt, hat noch eine Chance gehabt am Ende, aber der Pass, den Fields da an die Ecke der Endzone bringt zu Mooney, der ist halt ein bisschen ungenau und dadurch fängt er den Zentimeter, könnte man fast sagen, vor der Endzone, wird uns ausgeschoben und damit war es das. Chicago hat sicherlich ein paar mehr Chancen gehabt, das Ding zu entscheiden insgesamt im Verlauf des Spiels, aber die halt nicht genutzt und so gewinnt von zwei schlechten Teams, muss man sagen, das etwas Glücklichere. Das den einen dicken Bock halt nicht macht.
Ja. Christian, wo stehen die Bears für dich? Wo steht Justin Fields, wenn er steht, wenn er nicht gerade gesackt wird?
Böse, 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 Nicola. Aber das hat leider doch gewisse Meriten, muss man sagen, was du da sagst.
Aber Christian, wenn er nicht gesackt wird, steht er doch auf dem Fields, oder?
Wie traurig das Leben an gewissen Stellen sein muss. Aber gut.
Ja.
Das geht uns ja allen so. Ich bin ja selber leider auch kein Kind von Traurigkeit. Ehrlich, Justin Fields würde ich einfach sagen, pass auf. Du warst Probearbeiten. Ja, wir bewerten das noch nicht. Du hast ein Praktikum gemacht. Ein schmerzhaftes Praktikum, zugegebenermaßen. Mooney ist dein bester Receiver, der übrigens noch den besten Short hat, diesen Touchdown dann zu fangen und die Bears das Spiel gewinnen zu lassen. Du hast eine O-Line, die eher so wenig mittelgut funktioniert. Und du hast einen Playcall, was ich halt überhaupt nicht verstanden habe. Und ich muss dazugeben, vielleicht ist es Verzweiflung. Ja. Da haben mir schon auch gewisse Teile dieses Spiels angeguckt.
Der Mensch wohnt im Westerwald, zur Erinnerung.
Was ich überhaupt nicht verstehe. Fields hat im College bestimmte Sachen sehr gut gemacht. Und der hat mit bestimmten Sachen gestruggelt. Ich check nicht, warum du ihn nicht mehr in eine Bewegung setzt. In vielen Bereichen. Das ist jemand, der durchaus aus dem Lauf herauswerfen kann. Wird er jeder perfekte Quarterback, wenn es darum geht, eine Pocket zu lesen? Fragezeichen. Aber ich verstehe nicht, dass sie schematisch nicht noch in bestimmte andere Richtungen mit ihm arbeiten. Und für mich ist das eigentlich nicht zu bewerten, was da passiert. Ich muss es so deutlich sagen. Ja? Also ich finde es extrem schwierig aus seiner Sicht. Und das Ding ist ja, und ich weiß noch, der Thomas Seyer, Jan, der hat uns nach dem Draft dieses Frage-Antwort-Spiel gemacht, so welche Wide Receiver ist schlechter zwischen Bears und Jaguars. Und mittlerweile muss man einfach nur sagen, Thomas, du hast die richtige Frage gestellt. Ja. Also, das ist ja der Punkt bei der ganzen Geschichte. Und keine Ahnung, also er sieht nicht perfekt aus, er macht seine Fehler, er übersieht manchmal weit offene Receiver, er hat eine super hohe Sackrate nach allem, was ich gelesen habe. Aber es ist so einfach echt nicht so leicht für den. Also bei allem Respekt, ja, das ist eine brutal schwere Nummer, daraus jetzt was Vernünftiges zu machen.
Also wer es in Zahlen haben will, Justin Fields 115 Passversuche, 63 Completions, 54 Läufe, 23 Sacks.
Ja, ich würde dir gar nicht mal widersprechen. Ich glaube nur, das ist ja auch immer eine Frage der Abwägung. Ich glaube, ein bisschen zu viel gibst du ihm hier einen Pass. Also das Receiving Core ist schlecht, müssen wir nicht drüber reden. Aber ist es das Schlechteste, was je ein Team hatte? Weiß ich nicht. Mooney ist halt nicht der größte Name, aber schon ein guter Receiver. Das Laufspiel funktioniert. Ich glaube nicht, dass die O-Line so schlecht ist, dieses Jahr zumindest nicht mehr, wie sie letztes Jahr war. Die ist nicht gut, überhaupt keine Frage, aber die ist okay. Die ist unterdurchschnittlich, ja, aber die ist irgendwie, die ist jetzt nicht das, was, sagen wir mal, die Dolphins letztes Jahr hatten und die Falcons letztes Jahr hatten, die Panthers hatten. Das liegt schon auch zu einem gehörigen Teil an ihm, weil er halt, finde ich, mit seinen Reads doch nochmal ein Stück langsamer ist, als das am College war. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Und das heißt ja auch nicht, dass er das nicht noch lernen kann. Und ich würde Justin Fields gönnen, weil seine Tools einfach hervorragend sind. Nur die Menge, wie er jetzt, also er läuft ja jetzt deutlich mehr als im College. Nochmal. Er läuft auch gefühlt mehr als zu Beginn seiner Zeit. Das lag natürlich auch daran, dass Matt Nagy ihm da überhaupt nichts geschemt hat. Man hat gerade ein funktionierendes Run-Game und man baut ihn da ein und das macht wahrscheinlich auch Sinn. Ich bin bei dir, Christian. Man müsste ihn mehr aus der Pocket bewegen. Man müsste ihm mehr eben dann so eine Half-Feed-Reads geben, mehr irgendwelche Levels-Konzepte, dass er eben rausrollt und oder ein Bootleg macht und dann eben verschiedene Anspielstationen auf der Seite hat. Aber das ist schon auch eher aktuell. Und da muss man sich halt fragen, wird sich das substanziell ändern? Ich hoffe es. Wie gesagt, ich hoffe es. Ich glaube, Chicago, ich meine, die haben immer noch eine relativ gute Defense. Die bräuchten jetzt ein Passspiel, was ihnen ein bisschen mehr hilft. Das Laufspiel haben sie ja in letzter Zeit in Gang gekriegt. Das ist natürlich auch Fields Verdienst, das muss man ganz klar sagen. Es gab ja lange Zeit, wo David Montgomery, also es waren eigentlich zwei Saisons, wo der relativ wenig gerissen hat, weil das Run-Blocking nicht gut war. Und da hilft natürlich immer ein mobiler Quarterback. Aber wie gesagt, er ist schon sehr, sehr zögerlich in der Pocket. Er traut sich nicht, den Trigger zu pullen, wie es so schön heißt, und kriegt halt auch viele unnötige Sacks und vor allem auch viele Sacks, wo er dann noch backpedalt und dann noch statt einem 5-Yard-Sack eben den 13- oder 10-Yard-Sack kriegt. Da muss sich schon auch noch was ändern bei ihm. Ich hoffe, wie gesagt, dass es passiert, aber ich weiß nicht, ob es nur mit einem Top-Receiver und einer etwas besseren O-Line getan ist.
Die 23,6 für 132 Yards Raumverlust, also quasi 6 Yards pro Sack im Schnitt. Ja, also die Bears 2-4, paradoxerweise in dieser NFC, wo ja gefühlt jeder bei 3-3 ist, sind sie halt nur ein Spiel hinten dran von Playoff-Plätzen.
Wir kennen das von den Falcons letztes Jahr, Nicola.
Ja. Wobei ich ja auch fast schon schockiert am Sonntag wahrgenommen habe, also ganz ehrlich, im 19 Uhr Slot sahen die Falcons mit am souveränsten aus und das muss ich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das für die Falcons spricht, Jan, oder gegen den Rest.
Ja, ich bin auch überrascht, muss ich so deutlich
also,
sagen.
Das ist ein Team, das ist eigentlich so aufgestellt, dass so ein Top 10 Pick irgendwie so das höchste der Gefühle war, was man sich vorstellen könnte. Ja, und jetzt spielen sie Spiel für Spiel runter, schlagen jetzt die 49ers souverän, hätten gegen die Rams gewinnen können, hätten gegen die Bucks gewinnen können, hätten gegen die Saints gewinnen können, nur weil die Saints 60 Yard Field Goal irgendwie noch rumnageln. Ja, nee, die Falcons verpassen 60 Yard Field Goal.
Sie hatten eine Riesenführung, das war das erste Saisonspiel.
Genau.
Das ging Saints. Ja. Sie hatten ja eine Riesenführung, die sie verspielt haben.
Also ja, 16 Punkte im vierten Quarter wieder, genau, ja. Also die Falcons sind näher dran an einem positiven Record als an dem 1-5 oder so, was man vielleicht hätte erwarten können. Erklär mir die Falcons.
Ja. Kann ich nicht. Ich bin auch davon ausgegangen, ein Top-10-Pick ist ja noch freundlich formuliert. Eigentlich sind wir ja alle davon ausgegangen, dass es eigentlich eines der 5 schlechtesten Teams, und auch das ist schon positiv formuliert, der Liga sind. Aber surprise, surprise. Ich war auch oder bin es weiterhin, muss ich zugeben, bei Arthur Smith ziemlich skeptisch, aber der hat daraus was geformt. Das muss nicht immer hübsch sein in der Offense, aber das funktioniert gerade. Das ist ein kreativeres Laufspiel, da hilft natürlich auch erneut, dass du einfach einen Quarterback hast, der mobil ist, dass du eben nicht Matt Ryan dahinter stehen hast hinter einer Line, die ein bisschen suspekt war letztes Jahr. Die sieht besser aus. Mariota macht das. Die sieht besser aus.
Ja, aber die war nicht nur ein bisschen suspekt letztes Jahr, also so bitte, ja?
Nee, das ist richtig. Ich möchte immer noch an diesen Kamerashot von oben erinnern, wie diese O-Liner da rumstehen und Matt Ryan wie so eine Leiche auf dem Boden liegt. Ja, also Mariota, du erinnerst dich, oder,
Nicole? Ja.
Mariota macht halt das.
Das und The Wave, die besten O-Line-Shots der letzten 5 Jahre.
Ja, das ist richtig. Der arme Justin Herbert. Nein, das funktioniert ganz gut, gerade auch mit den Backup-Runnern. Die machen es gut. Das sind schöne Laufspiel-Designs. Das Passspiel hat jetzt gegen die 49ers erstaunlich, es wurde nicht oft verwendet, aber es hat erstaunlich gut geklappt. Muss man den Falcons auf jeden Fall anrechnen. Und das Zweite ist, was man sehr deutlich sagen muss, gerade in diesem Spiel, ich bin fest davon ausgegangen, dass die Falcons das verlieren vor dem Spiel, wie gut die Defense durchaus in der Lage ist zu spielen. Das ist nicht immer konstant, aber gerade dieses Spiel hat ja gezeigt, die haben das 49ers Run Game komplett abgeklemmt. Und das passiert nicht vielen Teams. Meistens ist es so, dass dann Jimmy G seine Fehler macht, die hat er auch gemacht, oder dass man eben auf anderem Weg, dass man vielleicht ein paar Punkte mehr macht, was schwierig ist gegen diese Defense. Wir reden von einer der besseren Defenses der Liga. Aber dass die das Laufspiel mit diesen unterschiedlichen Runnern, ich habe mich ein bisschen gefragt, warum man Deebo Samuel nicht öfter laufen hat lassen, okay, aber das haben sie halt ziemlich komplett abgewürgt und Jimmy G, also den Ball in die Hände von Jimmy G gegeben und der hat halt Fehler gemacht. Ich bin zwar nachdem das 14-0 zum 14-14 wurde, dachte ich, naja, jetzt geht seinen kompletten Weg oder seinen üblichen Weg, aber dass die quasi über 2,5 Viertel fast, oder nicht nur fast, den 49ers keinen Punkt mehr erlauben, hätte ich nicht mitgerechnet. Haben den Ball kontrolliert ein bisschen dann in der zweiten Halbzeit, haben ja selber auch nicht mehr so viel gerissen. Aber das sah ja beeindruckend aus, kann ich nicht anders sagen. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass die Falcons irgendwie sofort ein Playoff-Kandidat sind, obwohl sie in der schwächeren NFC da nicht weit von weg sind. Aber das macht auf jeden Fall mehr Hoffnung. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir ja ab Mitte oder Ende der Saison über Arthur Smith reden. Und das werden wir zumindest Stand jetzt womöglich nicht tun.
Christian, wie siehst du es bei den Falcons?
Also ja, grundsätzlich besser. Ich glaube schon, dass sie natürlich sehr in die Karten gespielt hat, dass San Francisco einfach mal wieder sehr verletzt ist. Das ist schon Wahnsinn, was da abgeht. Das war schon in der Preseason schon wieder. Man will dann fast sagen, typisch San Francisco, aber das hat ihnen geholfen. Ich teile Jans Skepsis bei Arthur Smith. Aber die Offense hat zumindest eine Identität.
Ja, also Patterson fehlt gerade. Während des Spiels haben sich Terrell und Hayward verletzt bei den Falcons. Das ist jetzt nicht so, dass die topfit gegen eine Trümmertruppe gespielt haben, ne? Also
wollte ich auch nicht sagen, aber es sind schon ein paar Leute raus.
Ja.
Auf jeden Fall. Aber in der Offense muss ich sagen, die haben mit Jeff Wilson als Starting Back schon produziert. Das Shanahan-System ist ja Running Back freundlich. Ayuk war da, Kittle war da, Samuel war da, Juszczyk war da, Jawan Jennings war da, Jimmy G, klar, ist jetzt de facto der Backup, aber ne, sei es wie es sei. Dass die in der zweiten Halbzeit oder eigentlich zweieinhalb Viertel gar nichts mehr auf die Reihe kriegen, finde ich, muss man den Falcons gerade eben mit auch den Ausfällen, die du angesprochen hast, schon anrechnen. Klar, die 49ers sind wie jedes Jahr verletzungsgebeutelt, aber die Falcons waren jetzt auch nicht in Bestbesetzung am Start.
Ja, kann ich mitgehen mit dem Take.
Ich glaube trotzdem, dass die Niners am Ende einen besseren Rekord haben. Das ist ja eine andere Frage. Aber in diesem Spiel hat es mich gewundert, dass die Falcons ja auch relativ, ja, gefühlt easy gewonnen haben.
Ja, wie gesagt, vor allen Dingen in einem Slot, wo sich gefühlt alle abgequält haben,
ja,
sah das parallel dazu selten souverän aus. Also das war das, was mich irgendwie so geflasht hat. Ja?
Ich hatte es ja in der Halbzeit dann auch getwittert, dass in der Halbzeit des frühen Slots, wer hatte die meisten Punkte erzielt? Ich meine, es war ein Slot, in dem insgesamt nicht sehr punktereich war, aber es waren die Falcons. Wer hätte damit gerechnet?
Ja, werden sich massiv andere durch eine lange Zeit durch 0-0 quälten, ne?
Also, ja. Hallo Green Bay.
Gott, jetzt. Die kommen wir auch noch zu sprechen. Ja, aber wir haben Woche 6 durch, also ein Drittel der Saison. Bucks 3-3, Falcons 3-3, Saints 2-4, Panthers mit Interims-Headcoach 1-5. Die Bucks überzeugen ja auch nicht wirklich. Wem geben wir die NFC South, Christian? Bauchgefühl Woche 6?
Ich finde, jetzt ist ein ganz hervorragender Zeitpunkt, um Jans Würfel wieder zu beleben.
Nein. Nicht bei der South.
Es ist super, super schwierig. Es ist wirklich. Also, mein Kopf sagt halt, dass Tampa Bay das am Ende immer noch gewinnt. Aber don't ask me if I'm confident, ja. Also, das definitiv nicht, ja. Schwierig. Sehr, 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 sehr schwierig. Also, ja, gib mir die Buccaneers trotz allem. Also, die haben einfach auch viele super angeschlagene Leute. Das Ding ist halt, und ich meine, wir hatten ja irgendwie ein bisschen auf Twitter den Austausch. Für mich ist es halt wirklich mehr Sturheit, was da in Tampa passiert.
Aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, oder?
Ja, so weit übergangsmäßig, ja.
Keine Ahnung. Also Carolina, nein. Selbst mit neuem Coaching-Staff traue ich es denen nicht zu. Auch wenn die paar nette Spieler in der Defense und die Defense generell ziemlich gut ist. Die Saints. Harte Niederlage am Wochenende gegen Cincy. Ein Spiel, was du nicht verlieren musst. Für mich das Meisterland ist immer noch in Tampa Bay. Aber es ist eine komplett offene Nummer. Ehrlich gesagt, stand jetzt, vermutlich mit Ausnahme von Carolina, wird es mich nicht schocken, egal wer von den anderen drei die Division gewinnt. Also, ihr merkt, ich bin da sehr unentschlossen.
Naja, der letzte Eindruck.
Kann mir nicht vorstellen, dass das Tampa Bay nicht macht, ehrlich gesagt. Immer noch nicht. Wie? Also.
Selbst jetzt mit dem Eindruck vom Wochenende?
Ja. Ja, das irgendwie.
Das war eine Nummer. Also,
ja, ja.
So, den Steelers fehlen halt 35 Defensive Backs und du läufst dann permanent in First und Second Down. Was ist denn mit euch los?
Zu viel Marburg-Tape geschaut.
Das wäre jetzt ja zumindest als Marburg Early- und Mid-Season-Tape. Zum Schluss war es ja nicht mehr ganz so schlimm, oder?
Ja, auch da müsst ihr euch vorstellen, den Schimmel neben einem als Kommentator, wenn die zum 25. Mal beim ersten Versuch in die Wand gelaufen sind.
Ich sag mal so, irgendwann weiß Nikola halt, dass ich nichts mehr Substanzielles zu sagen habe, sondern einfach nur, der Kollege Schimmel ist entrüstet. Ja. Ja.
Das war also bei Tampa wahrscheinlich auch am Wochenende.
Ich meine, es ist immer noch NFL-Football, aber verstanden, was da passiert, habe ich nicht. Brady hat dann ja auch nochmal an seinen Motivationskünsten gearbeitet zwischendrin. Uiuiuiuiui. Also die F-Bomben sind tief geflogen. Wie hat Brady heute gesagt, ja, es ist immer ein schlechtes Spiel, wenn mehr F-Bomben da sind als Touchdowns. Das schönste Bild fand ich natürlich wieder die campenden Tauben, die sich durch keine Offense haben stören lassen. Ja, das ist ja in Pittsburgh. Tradition ist der falsche Begriff, aber es kommt da schon vor. Und das Ding ist halt, die Defense ist halt gut, die Tampa hat. So, die sind nicht umsonst von allen der Favorit, deswegen verstehe ich auch Jans Argument. Aber das Spiel am Wochenende hat mich in der Hinsicht echt ein bisschen mitgenommen. Und ich bin ja kein Buccaneers-Fan, so, aber ich habe es nicht verstanden.
Ja, Jan.
Ich glaube, das hat niemand verstanden. Vor allem, wenn es jetzt ein Team wäre wie Baltimore, Tennessee, die sagen, ja, den Steelers fehlen ungefähr alle DBs, aber wir laufen trotzdem, weil das unsere Identität ist. Dann würde ich das irgendwie noch nachvollziehen können. Aber die Buccaneers können die ganze Zeit seit Jahren nicht laufen. Die haben schlechte Run-Schemes einfach. Das sind für mich auch einfallslose Play-Designs meistens. Und es liegt auch nicht nur am Back. Also ich weiß mal nicht genau, wie gut Fournette ist. Er hat sich auf jeden Fall mehr Receiving Back, als wir ihm zeitweilig zugestehen wollten. Das ist, glaube ich, schon ein Punkt, den man anerkennen muss. Aber das ist ja auch nicht anders gewesen mit Ronald Jones oder mit Keyshawn Warren oder mit wem auch immer, wer da dann mal ran durfte. Das gab vielleicht hier oder da mal Big Play mehr, das Fournette nicht macht. Aber das war's halt auch. Das ist seit Jahren ein schlechtes Run-Game. Und dann hast du Brady als ein, zwar, sagen wir mal, etwas dezimiertes, aber ja gar nicht mehr so schlimm dezimiertes Receiving Core. Und du hast bei den Steelers, die ja eh schon Probleme in der Defense hatten, die man nicht kannte, in der Offense sowieso, aber das ist eine andere Frage, denen fehlen halt alle Cornerbacks gefühlt. Und du wirfst da nicht dauerhaft. Ich meine, da hat er 40 Pässe da gemacht, aber auch das war natürlich einfach, da muss doch viel mehr ankommen. Also wie kann diese Offense so schlecht funktionieren? Das war schon ernüchternd. Da gebe ich dir recht, Christian. Ich denke nur immer noch, mit Brady und dem allgemeinen Talentlevel müssten die South eigentlich locker gewinnen. Auch weiterhin locker gewinnen.
Also nur mal um die These zu stützen. Ich habe rein zufällig die Statistiken gerade vor mir. Vor dem Spieltag Fournette 3,8 Yards pro Laufversuch, Rashad White 2,2 Yards pro Laufversuch.
Ja, genau.
Und ja, Goedeke hat noch keine überragende Saison gespielt als Left Guard, aber die Line ist jetzt auch nicht kompletter Mist. Du hast da Wurst auf der rechten Seite stehen, du hast Inside ein paar, du hast Mason. Also,
wirfst du die jetzt unter den Bus?
Der viel besser geworden ist, als wir alle gedacht haben. Ich zumindestens. Also, das sind keine Nulpen. Nur wenn der Gegner halt 8 Mann in die Box stellt und du halt trotzdem da halt reinläufst, ja, be my guest, ja. Also.
Und ich bleib dabei, es ist auch kein kreatives Laufspiel. Auch wenn ein Team weniger, und das hat ja bei Tampa war das ja oft so, dass die Gegner nicht alles in die Box gestellt haben. Warum? Auch wenn du Brady und Evans und Godwin und wen auch immer und früher noch Gronk und so weiter hattest. Das funktioniert aus irgendeinem Grund nicht. Und da würde ich mir halt Gedanken machen, da würde ich mir auch Input von außen holen. Wenn ich merke, okay, eigentlich die O-Line ist jetzt nicht so schlecht, die Backs sind nicht komplett untalentiert und ich habe ein paar Spiele, was halt gut funktioniert die letzten Jahre, dann hole ich mir doch Hilfe da. Aber das ist offensichtlich nicht passiert. Sie laufen weiter und weiter und weiter für 2 oder 3 Jahre. Aber
wenn wir schon bei dem Thema sind, einen kleinen Shoutout an die Ergänzungsspieler auf Defensive Back bei Pittsburgh.
Ja.
Die haben ziemlich geballt, muss man echt sagen. Ja. Minka, Sutton, Witherspoon, einen vergesse ich gerade noch, der auch noch raus war. Ja. Starke Leistung.
Jo, auf jeden Fall.
Wen haben wir noch? Du hast gesagt, Minka, Sutton, Witherspoon, Wallace.
Genau, lieber Wallace war genau, der, den ich jetzt Alabama, vergessen hatte. Alabama Corner, genau.
Ja. Ja. Und dagegen, also Brady war zwischenzeitlich nur echt die Start im Kopf 3 von 10. Und ich glaube, am Ende des Spiels waren es so um die 50%. Und ja. Ja. Und trotzdem habe ich halt bis zum Spielende geglaubt, dass sie das Ding, wenn sie Two-Point-Conversion machen, gehen wir vermutlich in eine Verlängerung, die kein Mensch braucht. Ne? Aber ja.
Ja. Ja, das passiert ja öfter in letzter Zeit in der NFL, dass wir irgendwelche Verlängerungen gegen die kein Mensch braucht. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, dann die Bucks also bei 3-3 in der Division, wo sich nicht so viel rauskristallisiert. Ein Team, das sich jetzt Luft verschafft hat in der Tabelle, das sind die Minnesota Vikings. Die sind 5-1, nachdem sie die Miami Dolphins geschlagen haben, die ohne Tour spielen ohne Teddy Bridgewater, den haben sie zum Backup runtergestuft, dafür den Rookie starten lassen, dann verletzt sich der Rookie am Daumen, dann spielt doch Teddy Bridgewater, das ist mit den Dolphins müssen wir auch gleich noch besprechen. Aber die Minnesota Vikings sind 5-1 in der eigenen Division, beziehungsweise also 5-1 insgesamt, erster in der eigenen Division, haben jetzt die Cardinals und die Commanders vor der Brust und ja, Christian, for real, ja oder nein?
Mein Problem ist, ich darf nie sagen, dass die Vikings for real sind. Denn jedes Mal, wenn ich oder wir sie im Favoritenkreis haben, sind sie dann abgestürzt. Und
aber sie sind auch abgestürzt, als du sie nicht im Favoritenkreis hattest. Also von daher.
Ja. Ja, das ist legitim, Nikola. Das ist legitim.
Also du warst noch gar nicht auf der Welt, als sie 4 Super Bowls verloren haben.
Auch das ist richtig, ja. das Ding ist halt, ich finde es grundsätzlich gut, dass sie jetzt einen Coach haben, der anscheinend den Quarterback nicht hasst. Ich weiß nicht, ob Mike Zimmer das getan hat, aber manchmal hat es halt so gewirkt. Und dass die ein gutes Skillcore haben, dass die Defense nicht schlecht, also die O-Line war immer in Minnesota eine Problemstelle. Aber ich glaube, sie spielen jetzt, also das Ding ist halt, so die dürfen halt die Bears letzte oder, boah, ich verwische schon wieder die Wochen. Vor 2 Wochen war glaube ich das London-Spiel, dann war das Bears-Spiel zu Hause und jetzt war die Partie.
Ja.
Die dürfen die Bears halt niemals in die Partie reinlassen. Das Saints-Ding war knapp. Also das sind immer noch enge Spiele und du kannst halt auch in diesen Close Games anders stehen. Aber das gegen Miami war jetzt insgesamt eine deutliche Nummer über alle weite Strecken, was halt auch mit der Verletzungssituation Miami zu tun hat. Aber die wirken auf mich jetzt erstmal gut gecoacht. Das ist ein gewisses Talent im Roster. Und wer hätte das vor der Saison gesagt? Sie sehen im Moment klar das beste Team in der NFC North aus. Klar.
Sehen sie auch für dich so aus, Jan?
Ob klar, weiß ich nicht, weil dazu sind die Siege doch oft ein bisschen zu, naja, herausgewirkt, sage ich mal, auch in diesem Spiel. Am Anfang waren sie ja in der Tat sogar das schlechtere Team, also solange Skylar Thompson auf dem Platz war. Klingt komisch, ist aber so. Der hat noch keine Punkte aufs Board gebracht. Und nachher gewinnen sie das ja dann doch relativ locker, obwohl man natürlich immer am Ende aufpassen muss ein bisschen. Das ist der lange Touchdown-Run von Cook, der hat es dann letztlich entschieden. Dadurch wurde es dann schwer für die Dolphins eben mit 2 Scores zurückzukommen. Also ich bin noch nicht so ganz sicher. Ich bin nicht komplett überzeugt. Ja, sie sind momentan das beste Team der North. Nur haben sie eben irgendwie doch so ihre Schwierigkeiten. Christian hat es ja auch gerade schon aufgezählt, Spieler einfach runterzuspielen, die sie eigentlich gewinnen müssen. Und von daher, wir kennen die Probleme von Green Bay zu Beginn von Saisons. Meistens waren sie nicht so lange, wie sie jetzt sind. Und jetzt sieht es auch in der Tat noch mal ein bisschen prekärer aus da. Aber so ganz würde ich die Packers trotzdem noch nicht abschreiben wollen. Natürlich haben die Vikings gerade sich den Vorsprung auch erspielt und auch verdient erspielt. Ein paar Spieltage würde ich trotzdem noch abwarten wollen.
Wo siehst du denn am ehesten die Gefahr, Jan, dass es so, wo fehlt was für dich?
Ja, also Konstanz im Angriff. Defense macht eigentlich einen okayen Job, aber wir haben, Christian hat es angesprochen, Probleme bei der O-Line. Auch in so einem Spiel musst du im Grunde genommen, am Ende haben sie das auch in der Defense gut runtergespielt und auch eben die Quarterbacks genug unter Druck gesetzt gegen eine immer noch ja nicht wirklich gute Line, gerade im Passblock. Runblock ist ähnlich problematisch bei den Finns. Allgemeine Konstanz, würde ich sagen. Vielleicht muss ich das auch noch ein bisschen eingrooven mit Kevin O'Connell. Das kann ja sein, dass der eben noch so seine Zeit braucht, damit die Offense dann auch genauso nach seinen Vorstellungen funktioniert. Denn im Grunde genommen haben sie ja alles da. Sie haben eben Kirk Cousins, der zumindest ein überdurchschnittlicher Quarterback ist, gehört jetzt nicht zum Top-Tier, aber hat eben mit Cook einen guten Running Back, hat mit Jefferson einen Top-Receiver, mit Thielen, der zwar jetzt ein bisschen, man hat den Eindruck, dass es ein bisschen bergab geht, aber dennoch ja immer noch ein sehr, sehr zuverlässiger Spieler. Ein paar mehr Punkte wollten sie schon auflegen, ab und an. Haben sie ja auch schon, so ist es nicht, aber ein bisschen was fehlt mir da noch.
Gut, dann fehlt noch was. Dass die Dolphins Skylar Thompson über Teddy Bridgewater starten lassen, kann Christian natürlich nicht gefallen.
Ja, aber Bridgewater war auch angeschlagen, ne? Also, oder? Habe ich das falsch
gemacht? Ja, ja, ja.
Also im Endeffekt hat er trotzdem 3 Quarter gespielt.
Ja, aber sie wollten ihn schonen eigentlich. Ja.
Hey, kann mir nicht gefallen, um der These Abruf zu, also um da dem Klischee gerecht zu werden. Ja. Skandal, mit Janosch Gura zu reden, der Unvergessene.
Unglaublich gut. Immer wieder.
Solche
Schiedsrichter in erster Liga. Skandal.
Genau.
Ja, wie viel waren das? 4 rote Karten?
Drei oder vier gegen Hansa Rostock.
Genau, also. Ulm gegen Rostock. Und da.
Lange ist es her. Wir werden
es waren 4, aber
ja.
Danach hätte ich auch Skandal gerufen, gerade gegen Rostock.
Das ist wahrscheinlich.
Gut, da haben wir auch schon ein paar junge Quarterbacks gesehen. Also wir haben Skylar Thompson in
Nur Skylar Thompson sollte man jetzt auch noch nicht in den Himmel loben, denke ich.
Natürlich. Und natürlich natürlich Bailey Zappi in New England. Jan, für die, die es nicht mitbekommen haben, Bailey Zappi letztes Jahr im College alles an die Wand geworfen, mehr oder weniger. Ja, und er scheint ja zumindest Spaß zu haben da in der Offense von New England.
Ja, aber hier spielt er halt, muss er natürlich auch ganz anders spielen. Er hat ja bei Western Kentucky unter Zach Kittley, einem Air Raid OC, einem sehr jungen OC gespielt, der mittlerweile bei Texas Tech ist, und der hat halt einfach All-Out-Bombing gemacht. Das ist natürlich nicht unbedingt der Stil, den die Patriots in der Offense aktuell spielen. Ich bin beeindruckt von Bailey Zappi, ich kann das nicht anders sagen. Der spielt halt im System. Der spielt genau das, was er spielen soll. Der macht keine Fehler, der überlegt sich gut, was sozusagen, was er werfen kann, was er nicht werfen kann. Geht wenig Risiken und dadurch funktioniert die Offense jetzt ganz gut. Man muss natürlich auch sagen, das, was die Browns da defensiv veranstaltet haben, war natürlich auch ein Armutszeugnis. Dass du gegen so einen Quarterback, der ja auch, Bailey Zappi, muss man dazu sagen, ist nicht der armstärkste Quarterback der Welt, der muss halt in der NFL ein bisschen aufpassen, dass die langen Dinger nicht so nicht zu lange in der Luft hängen. Das sind gewisse Ähnlichkeiten mit Mac Jones. Ich würde auch sagen, dass sein Arm nochmal vielleicht ein bisschen limitierter ist als der von Jones. Aber der weiß halt, was er kann und was er nicht kann gerade und setzt genau das um. Und das ist vielleicht etwas, ich hatte das doch irgendwo gelesen, dass die Patriots Jones so ein bisschen vorhalten dieses Jahr, bevor er sich verletzt hat, dass er vielleicht zu wenig in der Struktur spielt, was ja eigentlich sonst eine Stärke von ihm war. Dass er zu viel eben Plays forcieren wollte, und Zappi tut es nicht und hat halt, ja, dann durchaus auch mit ein paar schöne Playdesigns dabei, seine Receiver, seine Tight Ends gefunden. Tyquan Thornton, der Second-Round-Rookie aus Baylor, der eben dieser Super-Speedster ist, den haben sie jetzt, der war ja verletzt am Anfang, den haben sie jetzt eingebaut oder angeschlagen. Das hat die Offense nochmal geöffnet. Das ist ja so ein bisschen das, was der Offense auch gefehlt hat. Jacoby Myers ist halt ein Possession-Receiver. Sie haben die beiden Tight Ends. Gut, Devante Parker ist schon eher eben diese zumindest ein bisschen vertikale Perimeter-Waffe, aber Tyquan Thornton ist nochmal ein ganz anderes Ding. Das ist einfach ein Flat-Out-Speedster. Das ist sicherlich was dieser Offense gut tut, die ja ein bisschen behäbig ist. Ansonsten, das Laufspiel mit Ramondre Stevenson hat erneut gut funktioniert. Sieht alles noch nicht super toll aus. Es ist sicherlich auch noch ein bisschen eine Frage der O-Line. Da hat New England in den letzten Jahren sicherlich schon stärkere gesehen. Der macht aber relativ viel, der kriegt relativ viel selbst kreiert, Stevenson. Und von daher, ja, dann hast du halt trotzdem, also Entschuldigung, aber ich möchte jetzt nicht zu sehr auf den Browns rumnageln, also will ich schon, aber aus anderen Gründen.
Aber auch sportlich, ja?
Ja, das, also diese Defense-Leistung, guck dir diese Defense an, das ist ja nicht nur, da reden wir ja nicht nur von einem Myles Garrett, also da reden wir von einer Top, eigentlich einer Top-Secondary, sie haben natürlich auch ihre kleineren Verletzungsprobleme, das ist jetzt auch nicht neu, aber trotzdem, das, was innen abging in der D-Line, war grotesk, dass sie halt Zappi sein Spiel aufziehen lassen und zwischendurch auch mal wieder die Titans halt vollkommen ungedeckt lassen. Auch das ist ja kein ganz neues Problem, ist vielleicht ein wiedergekommenes oder wiedergekehrtes. Also ganz im Ernst, das war eine peinliche Leistung gegen eine Offense, die sicherlich nicht damit gerechnet hat, hier 38 Punkte aufzulegen. Das muss man so deutlich sagen. Und dass die Patriots Defense immer noch zu den zumindest nicht schlechteren gehört, ist auch keine ganz große Überraschung. Haben sich vielleicht bei dem ein oder anderen Spiel die Fans noch ein bisschen mehr erhofft, das ist richtig, aber grundsätzlich, ja. Das ist ein schöner Sieg der Patriots gewesen, der, denke ich, dem ganzen Team relativ viel Selbstbewusstsein geben dürfte.
Das Selbstbewusstsein dann mit Jones oder mit Zappi, Christian?
Ich glaube nicht, dass sie Jones so früh absägen werden. Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich gehe davon aus, dass er derjenige sein wird, der das starten wird. Auch wenn, also das, was ich von dem Spiel gesehen habe, hat mir definitiv gut gefallen. Da bin ich durchaus beim Kollegen Wegwert. Ja, das ist schon eher eine gute Geschichte. Aber ich glaube nicht. Also ich glaube, dass das jetzt wirklich für die Patriots in Anführungszeichen so ein Warnschuss war. Für Jones, das hat Jan ja auch angesprochen, wie das begründet worden ist. Aber ich gehe nicht davon aus, dass sie jetzt einen Quarterback-Wechsel machen. Das glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht, aber die Leine ist halt kürzer geworden. Das, ja, glaube ich, kann man schon festhalten. Ja.
Gut, dann sprechen wir noch über das Spiel, das gefühlt bei Twitter am meisten besprochen wurde, obwohl es phasenweise auch einfach echt nicht schön anzusehen war. Das Spiel zwischen Packers und Jets, dass die Jets am Ende 27-10 gewinnen und die Jets Defense, Special Teams, Super Offense, naja, okay, und die Packers, puh, schwierig, Jan, ne?
Ja, krasses Spiel. Also man hatte ja so ein bisschen spekuliert, wir hatten das, glaube ich, letzte Woche auch im Podcast schon getan, wenn die Packers das jetzt noch verlieren, dann brennt da richtig der Baum. Aber dass sie so verlieren, hätte ich nicht erwartet. Also erstmal Kudos an die Jets Defense, das war eine astreine Leistung. Sensationell, und ich gucke dieser Truppe mittlerweile wahnsinnig gern zu, auch wenn es mir schwerfällt, weil zu den Jets hatte ich jetzt nie die allergrößten Sympathien, aber diese Defense macht halt echt Spaß. Ne? Also Quinn Williams ist endlich genau das, was man erwartet hat damals, als er gedraftet wurde. Der ist halt einfach ein absoluter Disruptor in der Mitte. Und wir haben das, oder ich werde jedes Spiel gern über Sauce Gardner reden, der sich einführt, als ob er bald der nächste Shutdown-Corner ist und nebenbei natürlich auch genau den Swag mitbringt, den man aus dem College kannte. Dass er sich den Cheesehead aufsetzt und da so ein bisschen rummarschiert, den sich dann von Alan Lazar vom Kopf hauen lässt, aber den einfach wieder einsammelt, wieder rausrennt. Scheiß drauf. Ich fand's gut. Sorry, ich fand's wirklich gut. Ja, man kann über Unsportlichkeiten nachdenken, aber hey, das war nichts Böses. Da sieht man ganz andere Nummern. Und es ist einfach, sagen wir mal, in der Person Sauce Gardner ein bisschen angelegt. Damit muss man leben und ich glaube, dass die Jets damit verdammt gerne leben. Und das ist einfach, insgesamt macht diese Defense Spaß. Sie haben Rodgers zur Weißglut getrieben. Sie haben ihm ja wirklich nur den kurzen Stuff erlaubt und irgendwann fängt er halt immer an, ungeduldig zu werden oder oft an ungeduldig zu werden. Gerade wenn es nicht läuft, dann forciert er die tiefen Dinger und die waren halt zum Teil meilenweit off. Das muss man so deutlich sagen. War schon stark, was die Jets da gemacht haben. Du hast recht, Nicola, die Offense ist so ein bisschen momentan eher in dem Verwaltermodus. Zach Wilson kriegt nicht viele Pässe. Breece Hall würde ich aber allerdings rausnehmen. Das ist genau dieser Typ Back. Man kann sich immer drüber streiten, ob sie irgendwen anders Anfang der zweiten Runde holen sollten, aber der Fit war von Anfang an einfach perfekt. Breece Hall als Outside Zone, Wide Zone Runner, was er bei Iowa State so gut gemacht hat, One Cut and Go, Patience, Division, das ist genau das, was er bei den Jets jetzt auch tut. Da waren natürlich auch ein paar richtig, richtig gute Play-Designs gerade bei seinem Touchdown-Run. Dann haben sie zeitweilig auch mit Two-Backs gespielt, dass sie eben dann Breece Hall vorne hatten und Carter dahinter oder so. Also das sieht nach einer Offense aus, ne? Diese 49ers-Offense oder aus diesem Tree, die hat da noch ein paar Sachen weiterentwickelt, die wird Spaß machen. Die Frage ist halt, wie weit geht's mit Zach Wilson und kann Zach Wilson wirklich auch konstant Spiele gewinnen, wenn das Laufspiel mal abgestellt ist oder wenn die Defense vielleicht mal ein paar Touchdowns mehr zulässt. Das wird sich zeigen. Das wissen wir noch nicht einfach. Da gibt's, glaube ich, noch keine Indizien in jede oder in beide Richtungen, ob er das kann oder nicht. Es gab ein paar gute Ansätze, aber es ist halt auch echt noch viel Inkonstanz dabei. Trotzdem, dieses Team macht Spaß. Und bei den Packers, wirklich große Fragezeichen und zum Teil aber natürlich auch, das muss man so deutlich sagen, die Fragezeichen, die wir vor der Saison alle gesehen haben. Alle miteinander. Und ja, sie wollten es nicht und jetzt müssen sie so ein bisschen die Suppe auslöffeln. Dass sie eben Rodgers da wirklich relativ wenig Waffen zur Verfügung gestellt haben. Nur trotz allem, das ist kein besonders gutes Receiving Core insgesamt. Aber auch damit muss mehr gehen. Mit Rodgers und diesen Skillplayern muss mehr gehen. Und wir hatten ja auch schon einige Spiele, wo die Defense doch ziemlich enttäuscht hat. Das kann man in dem Spiel jetzt so nicht sagen. Da war ja auch der Special Teams Touchdown dabei gewesen. Aber dennoch, bei den Packers sieht's gerade nicht rund aus.
Christian, wo muss man bei den Packers ansetzen?
Laut Aaron Rodgers muss man die Offense vereinfachen. Das ist zumindest das, was er gesagt hat. Und ich meine, man muss dazu sagen, ich meine, das Wetter war schon arg schlecht, ne? Also das ist jetzt nicht so die allerbeste Ausrede auf dem Planeten. Aber
das ist das die Werder Bremen Ausrede, Entschuldigung.
Oh, jetzt gehst du aber ganz weit zurück.
Den musste ich einmal bringen.
Ja, jetzt weiß ich erstmal,
wir gehen 15 Jahre nach hinten, mindestens.
Ja. Ziemlich genau, fast.
Ja. Ja, gut, dass heute Pokalabend ist.
Ja, aber ich davon mal ab, das Wetter wird in Green Bay jetzt die nächsten Monate nicht zwingend besser werden. Es wird eigentlich nur kälter.
Ganz ehrlich, ich habe halt einfach keine nicht zwingend die Lösungsmöglichkeiten. Ich finde, dass die Defense bislang über weite Strecken das relativ gut gemacht hat. Die zweite Halbzeit gegen die Giants vielleicht abgesehen. Aber so, was ist die Erwartungshaltung? Die Offensive Line ist vielleicht nicht mehr Top 3, aber die ist immer noch auf einem sehr akzeptablen Level, würde ich behaupten. Ja. Receiver hat Jan gerade gesagt. So, das ist halt einfach die Konsequenz. Das ist die Konsequenz. Nichts anderes. Ja. Wenn du halt über Jahre dann die entsprechenden Fehler halt machst. Ja? Im Roster-Building. Und ich finde schon, dass man ihnen das vorwerfen kann.
Ja, auch hier habe ich gesagt, dass man das nicht soll.
Nein.
Achso, ich dachte, das wäre eine Gegenrede gewesen. Ich
wollte nur stark.
Ja, ja.
Und keine Ahnung. Also es ist viel zu früh, um die Packers abzuschreiben. Aber es könnte eine maue Saison werden.
Ich muss auch noch mal kurz draufkloppen. Okay. Also, ne, die haben die vielen frühen Picks. Wir haben DeWante Wyatt und Quay Walker. Nochmal zweimal verstärken sie die Front und dann holen sie sich halt mit Christian Watson. Wie gesagt, ich habe den vielleicht nicht so hoch gehabt wie andere. Ist auch völlig egal, was meine persönliche Meinung zu dem ist. Aber ein Receiver, bei dem man den Eindruck hat, der kann richtig gut werden, aber der braucht noch. Ich hätte anstelle der Packers ich hätte es einfach anders angegangen. Ich hätte mir vielleicht einen Receiver mit einem nicht ganz so hohen Ceiling geholt, aber jemanden, der jetzt hilft, weil es geht um jetzt, es geht um die Zeit, die Rodgers noch da ist und die kann wirklich jedes Jahr zu Ende sein, nicht unbedingt, weil er die Karriere beendet, sondern weil er irgendwie mal wieder keinen Bock mehr hat oder sonst wie Diva spielt. Du musst doch dieses Fenster, was notwendigerweise gerade nur von Jahr zu Jahr ist, das ist wie in der alten Favre-Zeit, musst du doch bestmöglich ausnutzen, indem du jetzt sofortige Abhilfe schaffst und nicht so sehr darüber nachdenkst, wie bilde ich mein Roster perspektivisch. Also sagen wir mal so, ein bisschen mehr Saints wäre hier vielleicht sinnvoll gewesen, auch wenn ich den Weg der Saints nicht gut finde, aber ein bisschen mehr in die Richtung wäre vielleicht gar nicht schlecht gewesen, dass man Schwachstellen identifiziert. Wie gesagt, es geht nicht um Quay Walker, es geht nicht um DeWante Wyatt und es geht auch nicht um Christian Watson an sich, das sind alles gute Talente, aber dass man Schwachstellen identifiziert und die wirklich direkt angeht. Und von daher ist die Frage, die ich an euch beide stellen würde: Wären die Packers ein Kandidat? Ich meine, natürlicher Kandidat wären sie, aber könnt ihr euch vorstellen, dass sie irgendwie auf dem Receiver-Markt noch tätig werden, jetzt vor der Trade-Deadline?
Die Frage ist, es ist halt die MO von Gute Kunst, ne?
Genau.
Das ist halt das Ding. So, hätte das gewisse Meriten und eine gewisse Logik, wenn sie das tun würden? Ja, absolut.
Aber warum haben sie es dann die letzten 3 Jahre nicht getan?
Ja. Ja.
Ja, man muss aber halt auch mal sagen, das ist ja auch Teil der Geschichte, dass ihre Receiver, die sie halt früh geholt haben, noch nicht, wie gesagt, das kann sich ja alles ändern, noch nicht die große Hilfe sind. Amari Rodgers war auch im Third-Round-Pick von Clemson und der spielt halt eigentlich gefühlt nur Returner. Ja, sie haben jetzt nicht die ganz, ganz hohen Picks dafür investiert, das hätte man machen sollen, aber auch die sie danach investiert haben in den früheren Runden, haben sich noch nicht so ausgezahlt. Also gut, bei Watson ist es viel zu früh, da irgendwie jetzt irgendwas daraus abzuleiten. Aber bitte holt euch direkte Hilfe und zwar right now. Und ich bezweifle, dass sie es tun, aber ich würde es auf jeden Fall tun.
Naja, Robbie Anderson war billig zu haben, da haben sie nicht zugeschlagen.
Ja, ich würde jetzt auch einen anderen Typen in dieser Offense bevorzugen, aber
Ja, aber den hättest du von Apple und Ei kriegen können, also das war, ne, also.
Gut, aber da wirft dir den Apple und das Iowa an den Kopf, wenn es nicht läuft, also.
In Wisconsin gibt's viele Seen.
Was meinst du? Ja, aber nicht viel zu sehen.
Naja, da kann einer mal drin verschwinden dann, ne? Also, wenn es mal nicht läuft.
Mafia-Methoden schon diskutiert, ja. Bitte.
Ja. Die Malta-Mafia, demnächst in ihrem Krimi-TV-Sender-Vorschau, Gott.
Nee, die Malta-Mafia wird dich in die Luft springen. Das funktioniert anders hier.
Ah, okay. Du scheinst ja sehr gute Kenntnisse zu haben. Beruhigend.
Freust dich schon auf die nächste Fahrt, ne?
Ein bisschen gut. Angst, aber sonst.
Gut, also bei den Packers läuft es nicht so wirklich und Waffentechnik so, die USA haben ein Waffenproblem, die Packers auch, aber das ist, sie sind unterschiedlich gelagert.
Oh, jetzt werden hier aber die ganz harten ausgepackt.
Ja, wie wir wechseln dann mal irgendwie von schwere Kost zu wir haben uns ein Offensivfeuerwerk erhofft und haben es nur teilweise bekommen zwischen Kansas City und Buffalo. Christian, was meinst du, wie viele Nächte träumt Patrick Mahomes noch schlecht von Von Miller?
Vielleicht schon die eine oder andere Nacht, aber also so banal wie es klingt, so was hat uns jetzt in diesem Spiel halt überrascht? Also das werden beides Teams sein, die werden bis zur letzten Minute um den Super Bowl contenden, wenn das nicht komplett schief läuft. Ja, also
sie contenden aber aktuell in Buffalo, sofern Buffalo nicht zwei Spiele mehr verliert als Kansas City.
Klar, das kann schon einen Unterschied machen, ob du dann in Arrowhead spielst oder in ich weiß gar nicht, wie ich will sagen, ist das Ralph Wilson Stadium oder?
Ja.
Also das ist halt die Frage dann bei der ganzen Geschichte so, ne? Aber ich weiß nicht, wie relevant das ist, weil die werden beide halt wie gesagt bis zur allerletzten Minute um diese Division mit und um die Meisterschaft mitspielen. Es ist doch klar, also so, ich will jetzt nicht wieder so wie.
Übrigens ganz kurz, Highmark Stadium mittlerweile, ich finde es ganz fürchterlich. Das muss Ralph Wilson Stadium bleiben. Aber
ja. Kommt da ehrlich, wollen die nicht ein neues bauen?
Der Wille ist, glaube ich, da. Die
Frage, der Wille ist, glaube ich, schon lange da.
Ja, genauso wie Pittsburgh. Aber gut, Pittsburgh ist nämlich von Sponsor zu Sponsor, das darf man nicht vergessen. Nein, also das Ding ist, es ist doch völlig normal, dass Defenses anpassen und dass Defenses Mittel finden. Und Allen ist am Anfang sehr, sehr viel geblitzt worden, hat am Anfang richtig Probleme gehabt, ist dann besser geworden. Interessanterweise ist die Blitzquote, wenn ich es richtig auf dem Kopf habe, jetzt bei Mahomes auch schön nach oben gegangen. Bin noch nicht sicher mit dem Fakt. Ich hatte irgendwas in der Hinsicht gelesen, aber manchmal verschwimmen die Informationen. Die werden beide auf jeden Fall um den Titel spielen. Wie immer eine interessante Partie. Ja, aber so die Frage ist, also klar, es ist relevant um den Number One Seed so, ne? Das ist halt offensichtlich. Aber ansonsten war das einfach, glaube ich, ein Ding, wo man sich Sonntagabend gut hinsetzen konnte und sagen könnte, geil, genießen wir jetzt einfach. Weil das ist guter Football. Und auch wenn es ein bisschen low-scoriger ist, ich brauche halt im Gegensatz zum Statement, was ich mir immer gerne angreife, ich brauche ja nicht immer diese 45-44 Dinge. Also ich kann ja auch so ein Spiel wirklich gut genießen.
Aber es sind 45-44, nehmen Sie gern mit.
Sie.
Und entgegen der Klischees, die über mich vorherrschen, kann ich so ein Spiel viel mehr genießen als ein 10-9. Ich fand das richtig gut. Richtig guter Football von vier guten Units. Ne, und von daher, es hat mich schon, also du sagst, haben wir irgendwas anderes erwartet? Ja, ich hätte schon mehr Punkte erwartet, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, die Defenses haben mich durchaus überzeugt. Du kannst diese Quarterbacks nicht dauerhaft stoppen. Das geht nicht. Ne, da müssen die schon einen ganz, ganz schwachen Tag haben. Die Defenses haben beide ihr Ding getan. Ich hatte den Eindruck, Kansas City macht's mehr über eben Spags übliche Zone-Blitzes, halt viel Zone-Spielen hinten, aber immer wieder Blitz einsteuern. Die Bills haben, fand ich, dafür, dass McDermott ja auch eigentlich eher ein Zone-Guy ist, relativ oft Man-Coverage gespielt, was ich mir nur so erklären konnte, dass sie einfach die Receiver nicht so ernst genommen haben, wie sie es früher, also in Tyreek Hill-Zeiten getan haben. Das hat das ein oder andere Mal gerade bei dem einen Juju-Ding, glaube ich, dann auch schiefgelaufen, wobei ich jetzt gerade nicht mehr weiß, was das für eine Coverage war. Aber insgesamt haben sie, fand ich, relativ viel eben in Manndeckung gespielt und Mahomes sagt, ja, wirf die Dinger in die engeren Fenster, deine Receiver können sich nicht so separaten, wie du es gewohnt bist. Und es hat halt beides auf seine Weise mal gut geklappt und mal einfach auch nicht. Und war einfach ein Spiel, was wirklich von defensiven wie offensiven Highlights, ne, also dieser Drive von Josh Allen direkt vor der Halbzeit, dieser 96-Yard-Drive, der war natürlich einfach sensationell gut. Ne? Das kannst du halt kaum verteidigen. Wie er da wirklich auch bei dem dritten und lang da in der Endzone steht und die Geduld bewahrt und dann den Ball über die Mitte und zwar tief, sodass der Receiver ihn auch nur catchen kann, den da bedient und dann eben das Ding auf Gabriel Davis, die üblichen vertikalen Sideline-Dinger, die er dann eben, bei denen Davis einfach auch wahnsinnig gut ist. Das war schon fantastisch. Ich fand das ganze Spiel wirklich, wirklich hoch ansehnlich. Das war einfach so eins dieser Spiele, wo du halt nicht irgendwie dann auf den Second Screen starrst, sondern das wirklich genießt und guckst, wie die beiden Teams auch aufeinander reagieren. Buffalo ist ja, also für seine Verhältnisse war nicht relativ viel gelaufen und relativ auch mit dem Running Back, mit Devin Singletary gelaufen, der das auch recht gut gemacht hat, weil einfach die Boxes leicht waren. Ja, und Mahomes war der übliche Improvisator. Also wie gesagt, das war von beiden Seiten aus und wie gesagt, auch von beiden Defenses. Die Chiefs Defense, bei den Bills weiß man, dass sie eine gute Defense haben. Die Chiefs Defense möchte ich jetzt hier auch explizit mit einberechnen, obwohl sie eben diese langen Drives abgegeben haben. Das lässt sich manchmal einfach nicht verhindern. Es sei denn, du bist jetzt irgendwie, was weiß ich, die 85er Bears oder die 2000er Ravens oder so. Aber das war wirklich ein tolles Spiel von vier sehr, sehr guten Units. Das hat nicht diese Dramatik gehabt, natürlich, wie dieses Playoff-Spiel. Das lässt sich auch nicht sofort irgendwie wiederholen. Das ist vollkommen klar. Aber mir hat's richtig, richtig gut gefallen. Und beide Teams haben ja auch einfach damit gezeigt, dass sie halt, ja, reden wir nicht groß drum herum, momentan die Top-Favoriten sind. Einer kann nur in den Super Bowl kommen von beiden. Logischerweise. Aber das sind die beiden Favoriten auf dem Super Bowl.
Wenn wir jetzt vielleicht schon aufs Monday Night Game vorgreifen, Jan, siehst du da irgendeine Konkurrenz für die beiden, die wirklich gefährlich ist in der AFC? Weil die Ravens stolpern sich ja mehr und mehr durch die Saison irgendwie. Über die AFC South reden wir lieber gar nicht. Blieben also vielleicht die Chargers, aber das war ja auch schwere Kost jetzt heute Nacht. Ja.
Soll da nicht lieber vielleicht der Kollege Schimmel was zu sagen?
Naja, der ist ja nicht objektiv bei den Chargers.
Das ist korrekt. Das ist sehr, sehr korrekt.
Aber sein Rant, den er heute losgetreten hat bei Twitter, sowas habe ich ja von ihm nicht so oft erlebt in letzter Zeit, von daher würde ich ihm trotzdem, so ihr nicht Einwände erhebt, kurz das Wort erteilen, denn wenn man sich schon über einen Sieg so aufregt und ein Sieg, der auch durch die Special Teams zustande gekommen ist, da muss da was dran sein.
Na dann, Christian, bitte sehr. Immerhin 12 Punkte, nee, 13 Punkte durch den Kicker von den 19.
Durch einen wohlgemerkt verletzten Kicker.
Ja, Respekt.
Also, das sind Hopkins, das muss man schon sagen, da ziehe ich schon meinen Hut vor. Ja, was heißt Rant, das stimmt, das kommt bei mir tatsächlich eher selten vor. Aber, also mir ist völlig klar, dass Corey Lindsay dir fehlt und dass du halt in der O-Line so seine Solier macht es insgesamt immer noch sehr gut. Reimers ist reingekommen und hat die eine Holdingstrafe, vergiss es, aber die anderen Snaps waren gut, hat einen sehr, sehr ordentlichen Job gemacht. Also das ist schon okay, was da passiert, aber so natürlich fehlt dir halt Bosa brutal, auch wenn Mac seine Plays macht. JD Jackson könnte zu einem der teuersten Free Agent Busts werden. Ich hoffe wirklich, dass es die Verletzung ist. Ich hoffe wirklich, dass es die Verletzung ist von Jason Jackson, weil sie haben ihn gebencht in der Pause. Und haben Davis hingestellt und es lief dann besser. Die Defense ist, finde ich, ziemlich am, also das Ding ist halt, nur weil du halt gegen die Browns total viele Yards auf dem Boden kassierst, heißt nicht, dass du es gegen die Broncos tust, die offensiv ziemlich blutleer wirken, bis auf wenn Jackson und Derwin Jameson, ich weiß nicht, wer den größeren Anteil hatte, einfach mal ja ziemlich orientierungslos im tiefen Defensive Backfield rumstolpern. Die Defense hat sehr, sehr gut gemacht, aber ich will nicht zu sehr so den großartigen Thomas Seyer zitieren, aber der hat ja Lombardi auch schon in Detroit erlebt und ich werde wirklich nicht warm damit, was er macht. Und man hat jetzt auch gemerkt, dass Joshua Kelly vielleicht doch ein bisschen besser ist als Sony Michel. Das Fehlen hat man auch gemerkt, dass man Eckler den Ball gibt, alles wunderbar. Aber das waren Gewürge und sei mir nicht, okay, das war ein, im Nachhinein muss man halt sagen, so, es war schon gewonnen, weil das war ein smartes Play von den Chargers. Im ersten Moment habe ich halt gedacht, ey, das ist doch Fair Catch Interference. Das zählt doch niemals. So.
Aber der wird doch vom eigenen Mann umgerannt, oder nicht? Der wird doch vom eigenen Mann umgerannt,
oder? Ja, aber der ist reingeblockt worden.
Genau, wenn du ihn reinschubst, wäre es was anderes, aber er ist halt im Block und hat sich einfach nur übertölpeln lassen.
Also auf gut Deutsch gesagt, dass, so wie ich die Football-Sieplers da verstanden habe, ist die Regel, wenn du passiv bist und einfach nur nebenher läufst, ohne was zu machen, und wirst dann reingeballert, ist eine Strafe.
Ja, aber das ist ja nicht passiv.
Wenn du aber aktiv blockst, so wie das der Vorblocker dann gemacht hat, bist du quasi in der Aktion aktiv und darfst dann auch reingeschoben werden.
Ja, warst halt zu schlecht in dem, was du machen wolltest.
Genau. Du hast ja versucht, etwas zu verbessern und es hat nicht funktioniert. Und deswegen ist es kein Foul. Im ersten Moment habe ich gedacht, das ist 100% die Fair Catch Interference, aber die Flagge kam nicht.
Ja? Man kann sich auch darüber unterhalten, wie smart es ist, einen Block etwa 20 cm vom einen Panzerkörner setzen zu wollen, aber gut, das geht vielleicht zu tief in die Materie.
Mit der Regel obendrauf macht das Ganze ja noch dümmer.
Ja, aber selbst ohne die Regel, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den mehr störe, als dass ich ihm helfe mit diesem Block, ja?
Richtig. Wobei man ja sagen muss, in dieser Verlängerung, die Broncos hatten permanent die bessere Feldposition. Ne? Also permanent. Wenn eine Mannschaft das Spiel gewinnt, dann normalerweise Denver. Für mich übrigens auch der Denver Panther mit einem herausragenden Job. Und ich werde jetzt gerade noch, weil ich den Namen wirklich nicht auswendig weiß, nochmal gucken.
Ich habe heute echt lange überlegt, ob ich einen Joke bringe, aber ich habe es nicht getan. Wait Man, wen meintest du doch gleich?
Ja.
Aber.
Ja. Ich weiß nicht, ich finde, es ist harzig und das Ding ist halt, Denver ist halt so eine unfassbar blutleere Offense und ich fand, Wilson hat in der ersten Halbzeit eine Struktur gespielt, das hat zum Teil besser ausgestellt. Mein Eindruck war, nach der Pause, aber nochmal, das ist nur der Eindruck von dem 40-Minuten-Tape halt, dass die Chargers halt noch viel mehr underneath weggenommen haben in der zweiten Halbzeit und dann war halt Ruhe. Dann war halt wirklich Ruhe. Ja. Denvers Laufspiel ist zum Teil auch brutal vorhersehbar und die Chargers stinken halt nicht mehr ganz so stark gegen den Lauf wie letztes Jahr. Und ich meine, wie gesagt, ich weiß nicht, wie sehr Russell Wilsons Verletzung da noch mit reinspielt. Aber, also, bitte korrigiert ihr zwei mich, das ist doch offensiv ziemlich desaströs, was da passiert.
Bei Chargers, den Broncos oder bei den Chargers?
Ist es. Bei den Broncos nochmal mehr.
Ja, die Chargers sind ein Contender, wenn alle fit sind und du dich irgendwie in die Playoffs retterst. Was immer noch gut passieren kann, weil der AFC legen sich gerade die Teams reinweise auf die Fressen.
Ja. Und 4-2 ist jetzt nicht der schlechteste Start letztlich. Nein. Auch wenn das nicht alles so schön aussah, wie man dachte.
Ich wollte gerade sagen, es ist kein gefühltes 4-2. Aber es ist ja egal. So, you are what the record is, you are. Um ein paar Sets zu ziehen. Vermutlich, vielleicht wird es sogar reichen. Also wenn die Chargers gesund in den Playoffs kommen, sind sie scary für jeden Punkt. Im Moment sind sie ja noch ein gutes Stück weit weg. Und Und Denver, keine Ahnung. Schwierig. Also die Defense fand ich halt gestern extrem gut ausgesehen in weiten Teilen. Und hat wirklich die Momente gehabt. Aber offensiv hast du nicht nur bei Jerry Jeudy den Frust schon ganz gewaltig gemerkt.
Ich finde übrigens immer noch grandios, wie man Justin Herbert 37 Pässe anbringen lassen kann für 238 Yards. Ne, der ein oder andere hat ja auch gern über die Oregon Offense gelästert, dass die ihn viel zu wenig vertikal eingesetzt haben. Die waren nicht bei weitem so Dinken Dank. Auch sehr gut. Austin Eckler, 16 Targets, 10 hat er davon gefangen für 47 Yards. Das ist einfach, schon, du kannst ihn auch laufen lassen. Aber, es war schon Line of Scrimmage Passing. Nennen wir es mal, wie es ist.
Gut, dann also das Monday Night Game und das Sunday Night Game war zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys und wie soll man sagen, Christian, die Cooper Rush Saga ist so ein bisschen vorbei, ne? Also der wurde jetzt mal entzaubert, komplett.
Also dass die Eagles Defense cool ist, haben wir glaube ich schon mehrfach gesagt, dass das das komplettere Team ist. Deswegen hat mich jetzt auch das Ergebnis nicht überrascht. Ich habe aber zu wenig von dem Spiel gesehen, um da wirklich intensiv was zu sagen zu können, muss ich echt sagen. Sorry.
Okay, die Eagles 20-0 vorne, Jan, und dann kam Dallas nochmal 17-20 ran und da dachte man kurz, ne, geht das doch noch. Aber dann gewinnen sie es am Ende 26-17.
Ja, also ich hab mich gewundert, warum sie die nochmal ins Spiel lassen. Ich meine, haben sie natürlich nicht absichtlich getan. Da war dann der Turpin Return dabei. Dennoch müssen die Eagles das eigentlich früher den Deckel drauf machen. Gegen eine Dallas Offense, die natürlich, ne, Cooper Rush hat in seiner Struktur gut gespielt, die Spiele vorher. Jetzt hat er eben dann doch mal so ein bisschen von den Eagles die Flügel gestutzt bekommen. Sie haben ja trotzdem den Ball. Sie haben ja die Cowboys konnten den Ball über den Boden gut bewegen. Sie haben ihn zeitweilig war ja der ein oder andere Pass auch nicht so verkehrt. Ne? Gerade die Dinger auf die Titans. Die Titans haben eine Zeit lang gut funktioniert. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, die Eagles Offense hat natürlich auch nicht den Tag gehabt, den sie vielleicht erwartet hat, weil eben die Cowboys Defense nach wie vor einfach wahnsinnig gut ist. Und die haben halt Hurts zugesetzt, die haben ihn nicht groß zum Laufen gelassen, die haben im Passing auch zumindest doch ziemlich gut eingehegt. Also das ist ja jetzt nicht so, dass die Eagles wahnsinnig viel Yards gemacht hätten. Die haben dann die Fehler ausgenutzt. Und letztlich haben sie halt, wenn man so will, 3 Field Goals mehr gekickt. Aber ja, war jetzt ein Arbeitssieg, würde ich sagen. Der ist natürlich extrem wichtig gewesen. Aber das war halt jetzt nicht irgendwie ein Spiel, was wahnsinnig lange im Gedächtnis bleiben wird. Und für Dallas ist längst nicht alles verloren. Ne? Wenn Dak wiederkommt, sieht die Offense anders aus. Und das ist ja vielleicht ein bisschen eine ganz andere Situation natürlich, war ein bisschen wie bei den Chargers, wenn die Cowboys in die Playoffs kommen, wovon ich nach dem aktuellen Stand ausgehen würde, sind die ein Team, was keiner der, gut, Favoriten, so viele Favoriten gibt es in der NFC nicht, aber was keiner gern bespielen will. Das ist also allein diese Defense wird weiter für Furore sorgen, wenn die Offense dann nochmal, sagen wir mal, ein bisschen mehr Playmaking kriegt durch Prescott. Das ist ein gefährliches Team, nach wie vor.
Also die Eagles sind als einziges Team in der NFL 6-0 und gehen jetzt, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, in ihre Bye Week, werden also auch nach Woche 7 höchstwahrscheinlich ungeschlagen sein. Ich meine, es passieren immer komische Dinge in Bye Weeks, aber so komisch dann auch nicht. Allerdings, wenn wir schon bei komischen Dingen in der Bye Week sind, Christian, göttliche Fügungen haben sich irgendwie zusammengetan und haben dafür gesorgt, dass Herr Esterby nicht mehr Director of Football Operations in Houston ist oder wie das bei denen hieß. Auf jeden Fall Executive Vice President of Football Operations. True. Da, so viel Zeit sollte sein, wenn wir über Jack Easterby reden. Und wir stellen fest, Bibelzitate zu interpretieren ist das eine, Scouting Reports das andere, Christian.
Ist das so, ja? Ich finde, man erlebt es selten, dass in der Medienlandschaft so viele, wie drücke ich mich aus? Gehässige Kommentare nach dem Abschied von einem Offiziellen gekommen sind. Also so richtig gehässige Nummern, wo ich mir gedacht habe, hui, da war der Elefant im Porzellanladen aber sehr aktiv und sehr lange aktiv. Also diese ganze Nummer, ich hoffe, dass es irgendwann so ein 30 for 30 gibt, Bill O'Brien at the Texans. Und zwar, ich will dann wirklich alles haben, so, ne? Ich will den DeAndre Hopkins Trade haben. Ich will diese Casserly-Verpflichtung, die ja auch sehr komisch war, die die Patriots ja auch versucht haben, korrigiert mit. Die Patriots haben das versucht zu blockieren. Lange Zeit. Dann natürlich diese ganze, ganz, ganz üble Nummer mit Deshaun Watson. Ja, das Ding hat eigentlich nicht nur Stuff in 30 for 30, das Ding hat Stuff in 10 Teile. Aber auch mit, also auch so viele peinliche Nummern, ganz ehrlich, kann ich die Arbeit beurteilen? Nein, aber es ist für mich schon immer, also ich glaube, derjenige, der immer versucht, es einen recht zu machen, fällt einem da auf die Schnauze. So ist es nicht. Und ich kann Casserly da nicht beurteilen. Und trotzdem, wenn so viele, also irgendwas kann da nicht gestimmt haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das war schon sehr, sehr auffällig. Ich drück mich mal so aus. Und zumal, das kam jetzt auch gefühlt ein bisschen aus dem Nix. Das hat sich ja nicht angekündigt gehabt. Für mich.
Ja, eine Meinung dazu?
Ja, also natürlich überfällig, dass da jemand, also auch noch jemand mit irgendwie so einer, wie soll ich sagen, mit so einem ideologischen Spin versucht, irgendwie Einfluss auf so eine Franchise zu haben, ist sowieso schon aberwitzig in heutiger Zeit. Natürlich, andererseits ist natürlich so, sagen wir mal rein von der Unterhaltung her, ist das schon schade. Ne? Das ist nach Urban Meyer der nächste Freak, der sozusagen jetzt nicht mehr zur Verfügung steht für die Yellow Press Momente, die man ja auch manchmal hat, aber.
Die AFC South zieht die aber auch magnetisch an irgendwie, aber egal.
Ja, und ich meine, gab's ja jetzt auch, ich weiß nicht, ob das John McClain war, hier vom Houston Chronicle oder irgendwer hatte doch gesagt, na ja, da gab's ja auch irgendwie Gerücht oder Indizien, dass das Easterby halt auch ein Leak war, der dann irgendwie interner gern mal an irgendwelche Leute, die ihm nahestanden, ne? Solche Leute sind ja nicht nur Gott verpflichtet, sondern auch allen anderen möglichen Leuten, bei denen sie glauben, dass die auch Gott verpflichtet sind, verpflichtet und hat dann vielleicht das eine oder andere vielleicht mal fallen lassen, was er nicht hätte fallen lassen sollen und die, die dann auch nur Gott verpflichtet sind, sind auch nicht nur Gott verpflichtet und so weiter. Naja, What? Anyway, ja, das war jetzt ein bisschen Ribbeck-mäßig, aber er hat irgendwie wohl, keine Ahnung, war jetzt vielleicht auch nicht derjenige, der da am meisten hinterm Berg gehalten hat und die Interna dann eben auch Interna hat sein lassen. Keine Ahnung. Ist absolut, also ist eigentlich schlimm genug, dass so ein Typ, und es gab ja den, war das The Athletic, nee, wo war der? Oder war das Sports Illustrated, dieser sehr lange Artikel damals über den Zustand der Houston Texans Franchise und den Zustand insbesondere mit dieser ganzen Casserio-Easterby-Geschichte? Der sehr, sehr spannend war, der auch gezeigt hat, wessen Geisteskind eben Easterby ist und was das natürlich auch für Konsequenzen für so eine Franchise hat. Das hätte überhaupt nicht passieren dürfen natürlich, dass so jemand in so eine Position kommt und da den Einflüsterer spielt, von einem relativ schwachen Owner, sagen wir mal. Aber gut, jetzt haben sie es endgültig gelöst und ich freue mich für die Texans-Fans, bei denen ich ab und zu mal zu Gast bin, weil die haben das nun auch alles andere als gut gefunden, um es vorsichtig zu formulieren. Denen wird ein Stein vom Herzen gefallen sein. Von daher absolut richtige Entscheidung, viel zu spät.
Okay, dann soll es das gewesen sein mit den Themen zu Woche 6 und dann schauen wir, was Woche 7 passiert. Das machen wir nach einer kurzen Pause. Unser Two-Minute-Reel mit dem Picking. Bis gleich.
Bring it home. Der 4-Minute-Drill.
Teil 2 bei den Sofa-Quarterbacks NFL und wir schauen weiter in die Glaskugel, Picking Against the Spread, Woche 7 und ja, Primetime Games stehen natürlich auch wieder an. Also die Fans von Buffalo, der Rams, der Minnesota Vikings und der Philadelphia Eagles können sich jetzt wieder hinlegen, weil die haben spielfrei. Alle anderen sind unterwegs und es geht erstmal los am Donnerstag, Christian, in der Hoffnung natürlich, dass es ein Tick besser wird als das, was uns die letzten zwei Donnerstage geboten wurde. Zwischen den Arizona Cardinals und den Saints, die Cardinals, die bisher zu Hause sieglos sind, haben die Saints zu Gast und sind Favorit mit 1,5.
Ich habe keine Ahnung, was dieses Spiel ist. Also wirklich nicht.
Ich bin froh, dass du es bekommen hast, ganz ehrlich.
Es ist für beide natürlich, es ist ein dummes, jedes Spiel ist ein Must-Win, aber es ist extrem schwierig. Bei den Cardinals verliere ich auch so langsam ein bisschen die Hoffnung. Ich glaube aber, dass sie das mit 4 oder 5 Punkten gewinnen, weil die Defense schon ziemlich am Ballen ist von denen insgesamt. Also die ist nicht das Problem und die haben mit Philadelphia zumindest mitspielen können und müssen da ja eigentlich auch mindestens in die, was war es, der Kick zum Sieg oder war es der Kick in die Verlängerung? Ich glaube zum Sieg sogar, ne? Gegen die Eagles vor 2 Wochen, egal. Also sie haben bewiesen, dass sie mit so einer Mannschaft mitspielen können. Von daher, New Orleans ist spektakulärer, aber ich glaube, dass die Cardinals das gewinnen.
Gut, dann Sonntag 19 Uhr, die Bengals gegen die Falcons. Die Bengals mit 6, Chris, Jan.
Ja, würde ich mitgehen. Also Bengals sind alles andere als eine sichere Nummer gerade, aber irgendwann muss diese Atlanta-Nummer, dieser Höhenflug ja auch mal ein Ende finden, weil das gibt das Talent des Rosters eigentlich nicht her. Und die Bengals leben von ihren Shotplays, die leben von Jamar Chase. Ich gehe mit den Bengals und mehr als 6.
Und dann haben wir den Super Bowl Falcons gegen Indianapolis und alle fragen sich, wieso. Apropos.
Oh, das Matt Ryan Game.
Matt Ryan Bowl, ja. Apropos Matt Ryan Bowl. Die fantastischen 3-2 Tennessee Titans haben die noch fantastischeren 3-2-1 in den Indianapolis Colts zu Gast, Christian. In Nashville sind die Titans Favorit mit 2,5.
Ich dachte, wir tippen nicht FCS. Ja, auch die Colts sind auch so eine Mannschaft, mit denen ich mich extrem schwer tue, die halt so mit auf meiner großen Enttäuschung sind. Das ist so ein Ding, wo ich glaube, dass das Ravel einfach wieder das macht, was er macht. Und die Titans ist mit 10 gewinnen. Ich sehe die Colts da nicht als Sieger.
Dann, Jan, die Commanders, die Taylor Heinicke Commanders haben die Green Bay Packers zu Gast, die Packers mit 5,5.
Also wenn nicht jetzt, wann dann? Irgendwann müssen die Packers aufwachen. In diesem Spiel werden sie es dann endlich tun. Gewinnen mit mehr als 5,5 mit einem Touchdown.
Und wenn das in die Binsen geht, dann...
Dann... ja, wenn Taylor Heinicke so ein Spiel auspackt wie damals in Wildcard gegen Tom Brady, dann wird es schwierig.
Okay, dann haben Christian die Jaguars, die 2-4 Jaguars, die 5-1 Giants zu Gast. Die Jaguars zu Hause Favorit mit 3.
Das sagt alles über die 5-1 Giants, Entschuldigung.
Die Giants haben eine schlechte Schedule gespielt, wobei der Sieg jetzt am Wochenende, der war schon valide, weil sich da ziemlich gekürzt zurückgekämpft hat. So ein bisschen der Jaguars-Hype ist auch wieder sehr schnell abgekühlt, ne? Also, ich mag Doug Peterson, aber die Giants sind wirken wie das besser gecoachte Team. Also die Giants gewinnen mit mindestens einem und damit covern sie auch den Spread, wenn sie Außenseiter sind.
Dann der Wilson Bowl, Jan. Die Broncos gegen die Jets. Die Broncos mit 2 zu Hause.
Ja, auch da ist die Frage, ob der Knoten mal platzt in der Offense.
Bei wem?
Ich müsste das... Na, schon bei den Broncos. Die Jets haben ja schon zumindest dieses eine fantastische Comeback dahin gelegt. Na gut, die Broncos haben auch schon in der Offense ein bisschen mehr gerissen als letztes Spiel. Schwieriges Ding, finde ich. Also man sollte jetzt vorsichtig sein, die Jets überzubewerten. Ja, ich würde ihnen was gönnen, aber ich gehe trotzdem mit den Broncos. Irgendwann muss ich ja Russell Wilson zumindest wieder dem Durchschnitt annähern, den er so lange, den er eigentlich nie hatte. Aber ein bisschen weiter nach oben muss es gehen. Denn das ist gerade wirklich, wirklich schwer anzuschauen. Also Denver gewinnt.
Dann die Chargers haben Seattle zu Gast, Christian. Die Chargers mit 6,5.
Warum krieg ich das Spiel? Ich bin doch biased. Die Chargers mit 6,5. Ja, es wird definitiv knapper. Die Chargers werden nicht rushen können, weil die beiden Tackles und die Line von Seattle insgesamt sehr ordentlich spielt. Ich bin über den Spread echt mittelmäßig überrascht. Also ja, Seattles Defense stinkt sehr. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Chargers punkten können werden. Nee, es wird irgendwas so... Chargers gewinnen 30-27, aber die Seahawks covern.
Dann, die Niners haben Kansas City zu Gast, Jan. Kansas City Auswärtsfavorit mit 3.
Ja, das ist mehr als 3. Also, sorry. Mag ja sein, dass ich die Chiefs immer noch zu hoch sehe. Also, wir nehmen sie alle hoch, aber die Frage ist, wie hoch? Die müssen das mit mehr als 3 gewinnen.
Dann die Dolphins gegen die Steelers als Sunday Night Game. Ich habe Erinnerungen an ein Monday Night Game, wo er so geschüttet hat, dass ein Punt als Steckschuss stecken blieb. Die Dolphins mit 7.
Kann keiner beantworten jetzt, weil, also...
Also Tua der soll Pickett, der Starter sein.
Tua soll der Starter sein, Pickett soll wieder ins Training einsteigen, wenn er jetzt geklärt wird. Heute oder morgen vom Concussion-Protokoll. Bei den Steelers ist die Frage, wenn Defensive Backs wieder zurückkommen. Das Ding ist halt, dass die Miami-Offensiv eine ganz andere Sache halt anbietet, als es... Ich glaube, dass es weniger als 7 werden, aber dass Miami trotzdem gewinnt mit 5 oder mit 4.
Und dann Monday Night, die Patriots haben die Bears zu Gast. Und die Patriots mit 7,5, Jan.
7,5 ist viel, finde ich. Also ich gehe da, also ich hätte jetzt auch auf die Patriots gesetzt, aber ich würde jetzt eher von einem Touchdown oder weniger ausgehen. Belichick wird seine Freude haben mit kreativen Blitzpaketen gegen Fields, aber so berühmt ist die Offense der Patriots jetzt auch nicht. Die Bears Defense, wie gesagt, gar nicht so schlecht. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht der absolute Shootout werden. New England sollte das gewinnen. Das war so.
Gut, dann war's das für die Sofa Quarterbacks NFL zu Woche 6. Wir lassen uns überraschen, was die Teams Woche 7 in petto haben. Woche 7 ist im College Football schon gespielt. Da hören Sie morgen mehr zu bei den Sofa Quarterbacks College Football, mehr US-Sport auch in der Big Show am Donnerstag. Danke Christian, danke Jan, danke liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time, keep getting better as a football team, and we'll see what happens.